100 minus Reasons, so lautet eure Kampagne. 100 Gründe, wofür oder wogegen richtet sich die Kampagne?
Unsere Kampagne 100 Reasons richtet sich gegen die feminizidale Politik von Erdogan. Wir haben diese Kampagne ausgerufen, um in erster Linie auf 100 Frauen, 100 von vielen Frauen aufmerksam zu machen, die infolge von Erdogans feminizidaler Politik ermordet wurden vom türkischen Staat, vom türkischen Militär. Wir wollen die Geschichten dieser Frauen sichtbar machen für die allgemeine Öffentlichkeit und wollen im Zuge dieser Kampagne 100.000 Unterschriften sammeln und auf verschiedenen Ebenen versuchen, Erdogan zu verurteilen und
die Gesellschaft aufmerksam zu machen, auch aus der Halb- und Mittelosten, in Europa, in der ganzen Welt, über genau, was gerade da passiert, weil kommt nicht so viel von den offiziellen Zeitungen. Und es ist auch, als, zum Beispiel als Menschen, die in Europa lebt, auch zu wissen, so was für Verbindungen zum Beispiel, was für Beziehungen gibt es zwischen Türkei und Italien und Deutschland und dass auch die Türkei auch ein Member von NATO ist. Und trotzdem wurde Erdogan und der Türkei erlaubt, ganz viele Verbrechen von den Menschenrechten dort.
Also damit zu zeigen, dass Feminizide international, global passieren, also sie passieren überall auf der Welt, passieren auf unterschiedliche Art und Weise, aber dass es halt in jedem Land passiert und dass deshalb auch die Notwendigkeit besteht, dass es global anerkannt wird, also wirklich auch als ein Verbrechen an der Menschheit angesehen wird, um auch damit gegen Völkermorde vorzugehen, weil als erstes da natürlich auch Frauen und Kinder die Ziele sind in einem Krieg. Und das aber auch in vielen anderen Gesellschaften passiert. Und auch hier vor Ort passieren Feminizide. Und damit müssen wir uns stärken und dafür sorgen, dass diese Frauen nicht in Vergessenheit geraten. Und dass das auch 100 Gründe von vielen tausenden Gründen sind, um quasi eine Bewusstseinsarbeit darüber zu schaffen. Also dass es nicht nur ein Problem in der Türkei ist oder in Lateinamerika, sondern genauso auch Europa betrifft und viele weitere Länder.
Was ist das Ziel eurer Kampagne und wer steht dahinter?
Das Ziel unserer Kampagne ist in erster Linie wirklich eben diese internationale Aufmerksamkeit auf diese Fälle zu lenken und wie eben schon gesagt, das nicht nur auf den Türkei-Bezug aufzubauen, sondern auf internationale Ebene zu betrachten und zu schauen, dass wir als Frauen überall auf der Welt davon betroffen sind und international wirklich Feminizid auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuerkennen. Und des Weiteren geht es auch darum, um wirklich Bewusstsein darüber zu schaffen und in den Köpfen quasi zu kreieren, dass Menschen verstehen, dass frauenfeindliche Politik und frauenverachtende Rhetorik, die eben genau von Regierungsoberhäuptern überall auf der Welt angewandt werden, dass das vor allem auch in erster Linie darum geht, Frauen weiterhin zu unterdrücken, Frauen davon zurückzuhalten, für ihre Befreiung zu kämpfen. Und die Kampagne wurde in erster Linie von der kurdischen Frauenbewegung ausgerufen. Und hier ist, wie der Name schon sagt, der Betonung auf Frauen. Und es geht wirklich darum, uns Frauen zu befreien, für die Frau zu kämpfen. Und
des Weiteren geht es halt wirklich auch noch um die Anklage des Diktators Erdogan. Also um zu zeigen, dass er hinter diesen ganzen Feminiziden steckt, dass die autoritäre und diktatorische Politik, die er fährt, quasi dafür verantwortlich ist und dass er zur Rechenschaft gezogen werden muss mit seiner 18-jährigen Herrschaft in der AKP, um zu zeigen, dass dieses System auch beendet werden kann, indem Erdogan halt wirklich dafür verantwortlich gemacht wird, um zu zeigen, welches Ausmaß diese Politik von einer einzelnen Person hat, also wo natürlich auch ein System dahinter steht, aber das ist auf jeden Fall auch ein Ziel der Kampagne.
Ihr schreibt in dem Aufruf, die Gewalt gegen Frauen hat unter der Führung von Erdogan und der AKP um 1400% zugenommen. Was hat sich unter der Regierung der AKP in der Türkei für die Frauen verändert?
Also was man in erster Linie dazu sagen kann, ist, dass Erdogan und generell die AKP-MHP-Regierung, dass Frauenverachtung, Misogynie schon sehr stark in der Rhetorik angewandt sind. Und Erdogan hat ja in der Türkei, also von der breiten Bevölkerung tatsächlich auch Zustimmung und eine krasse Bewegung auch so hinter sich in der Hinsicht. Und er schafft das tatsächlich ganz gut mit seiner Rhetorik und mit diesen klassischen Rollenbildern, Frauen und Männern unterlegen sind, schafft es wirklich, diesen Punkt irgendwie zu pushen weiterhin durch seine Rhetorik. Und das wirkt sich dann eben auch auf bestimmte Policies aus, die dann in diesem Rahmen ausgeführt werden. Also es ist immer noch ein Punkt in der Türkei, ob Vergewaltigung innerhalb der Ehe, ob das strafbar sein sollte. Es wird immer noch darüber geredet, ob Frauen, die vergewaltigt worden sind, ob der Täter in der Hinsicht nicht verurteilt wird, wenn danach eine Heirat passiert, wenn eine Ehe eingegangen wird zwischen den beiden. Und es sind tatsächlich auch Frauen, also Ministerinnen, die dafür werben letztendlich, dass Vergewaltigung an sich irgendwas ist, was man beheben kann, indem man eine Ehe eingibt, indem man die sogenannte Ehre der Frau, wie es dann in dieser Rhetorik gepusht wird, retten kann. Und das wirkt sich einfach in den Köpfen, kommt das so an, durch die Rhetorik einerseits und dann wirklich auch eben darüber, dass man in verschiedenen Kontexten darüber redet, wie eben schon gesagt, ob man die Straffälligkeit von Vergewaltigern mindern kann, wenn die eine Ehe eingehen. Und die Türkei hatte ursprünglich auch die Istanbul-Konvention unterschrieben. Und im letzten Jahr, gegen Ende vom letzten Jahr, wurde das im Parlament diskutiert, ob die Türkei sich aus der Istanbul-Konvention zurückzieht. Und das ist natürlich auch symbolisch und auf rechtlicher Ebene ein ganz großer Schritt gegen Frauen.
Ja, zu der Rhetorik auf eurer Seite 100-reasons.org. Da beschreibt ihr tatsächlich ja auch nochmal die Rhetorik. Und dort schreibt ihr, 2014 erklärte der stellvertretende Ministerpräsident, also dann wortwörtlich, eine Frau hat keusch zu sein. Sie sollte zwischen privat und öffentlich unterscheiden können. Sie wird nicht neben anderen lautstark lachen. Wo sind unsere Mädchen, die leicht erröten und vor Schüchternheit ihren Kopf noch vor uns senken, wenn wir ihnen ins Gesicht schauen? Das ist mir extrem hängen geblieben bei dem Lesen, weil das definitiv auch den internationalen Bezug aufmacht, der also eine Vorstellung von einem Verhalten der Frau, das sich in der Öffentlichkeit schickt, das man auch in Deutschland so kennt, dass diese Anspruchshaltung der Männer existiert. Ihr habt auch schon gesagt, ihr beschränkt euch nicht nur auf die Frauen in der Türkei oder im Nahen Osten, sondern ihr wollt ein internationales Zeichen gegen die systematische Unterdrückung und Vernichtung von Frauen senden. Seid ihr auch ein internationales Bündnis oder wie seid ihr aktuell organisiert?
Also ich würde sagen, wir sind schon international organisiert, aber wir versuchen natürlich mehr in der Zukunft diese internationalistische Anspruch irgendwie breiter zu machen. Also ich komme zum Beispiel aus Italien und eine Freundin von uns ist ursprünglich kurdisch.
Die kurdische Freiheitsbewegung ist ja quasi auch global organisiert. Mhm. Also gerade die Kampagne ist ja von der kurdischen Frauenbewegung in Europa initiiert, aber diese ist halt ziemlich gut vernetzt, also hat auch ganz viele Kontakte nach Lateinamerika, aber auch zum Beispiel zu den Philippinen und darüber hinaus. Da ganz viele Kontakte zu unterschiedlichen Frauenbewegungen und Frauenorganisationen, die auch diese Kampagne mitteilen, Solidaritätsbotschaften senden. Und es wird schon versucht, so weit es geht, das irgendwie global abzudecken, weil dieses Phänomen, so gesagt, also Feminizide einfach ja auch global passieren und da dieser Austausch wichtig ist. Und das ist ja wirklich so ein Grundkern der Kampagne, über diese Feminizide, die Gewalt gegen Frauen, den systematischen Krieg, ein Bündnis zu schaffen, weil das betrifft einfach jede Frau in jedem Land, egal wo sie ist. Und das kann einfach eine enorme Stärke erzeugen, wenn da wirklich eine Vernetzung vorhanden ist. Und das funktioniert halt nur international. Mhm. Deshalb ist es schon ganz klar international organisiert.
Ein Anspruch dieser Kampagne ist eben, wie auch schon gesagt, dass wir wirklich international die Aufmerksamkeit darauf lenken, weil es auch wirklich darum geht, dass wir Frauen überall auf der Welt vom Patriarchat betroffen sind. Wir leben in unterschiedlichen Kontexten, wir kommen aus unterschiedlichen Kontexten, aber wir werden alle vom Patriarchat gleichzeitig unterdrückt. Und da geht es auch wirklich darum, dass wir gemeinsam unsere Kräfte bündeln und auf globaler Ebene gemeinsam diesen Kampf führen, weil wir den auch nur gemeinsam schaffen können und nicht in unseren eigenen persönlichen Kontexten nur darum kämpfen, sondern wirklich uns auch solidarisch zeigen mit Frauen überall auf der Welt, weil wir diesen Kampf auch nur gemeinsam gewinnen können.
In der ersten Phase eurer Kampagne, die vom 25. November jetzt bis zum 8. März geht, da sammelt ihr Unterschriften. Wie viele gibt es bereits und welche weiteren Phasen der Kampagne wird es noch geben?
Also ich glaube, gerade gibt es, wo wir den Überblick haben, 30.000 Unterschriften. Es werden halt viele auf der Straße gesammelt. Das heißt, da haben wir jetzt gerade noch nicht so einen aktuellen Überblick. Das wird immer wieder so punktuell zusammengerechnet. Aber 30.000 müssten es jetzt schon sein. Und genau, die erste Phase ist ja quasi die Bedingung dafür, dass man dann wirklich auch gegen Erdogan vorgehen kann oder sich weitere Bündnisse gründen, also zu gucken, wie kann das Thema jetzt nicht nur so begrenzt sein, sondern dass es auch langfristig eine Aufmerksamkeit behält. Also ich glaube, dadurch, dass man in dieser ersten Phase versucht, die Kampagne bekannt zu machen, geht es halt wirklich auch darum, eine politische Atmosphäre zu schaffen und darauf dann aufzubauen. Das heißt, da folgen dann auch weitere Pläne und es wird ja auch mit jeder Organisation, die das unterstützt und dazukommt, kommen weitere Ideen dazu. Und so wird dann zum 8. März geguckt, wie geht es weiter? Sind die 100.000 Unterschriften erreicht? Wie geht man genau damit um? Wie erzeugt man mit diesen 100.000 Unterschriften auch eine Öffentlichkeit?
Und Fokus da eben in den weiteren Phasen auch einfach wirklich nochmal auf die Vernetzung, von Frauenbewegungen überall auf der Welt, dass man wirklich irgendwie diesen globalen Aufschwung kreieren kann und im Laufe dieses Jahres und der kommenden Jahre diesen globalen Fokus auch setzen kann und global weiterhin agieren kann.
Als weiterer Schritt steht ja dann auch die kollektive Selbstverteidigung so auf dem Plan, um da zu überlegen, wie kann das international gestaltet werden, wie können auch immer mehr Frauen zum Beispiel in so Friedensprozesse mit eingebunden werden, weil wir einfach glauben, dass die Mentalität von Frauen, wenn sie wirklich organisiert und gemeinsam sind, eine andere ist als die von Männern, die irgendwie die Herrschenden sind und es eigentlich nur darum geht, ihre Macht zu erhalten und ihre Macht auf den Schultern von Frauen auszuüben und diese weiter zu erniedrigen, weil natürlich die Organisierung von Frauen jeglichen Staaten ein Dorn im Auge ist. Weil wenn wir uns die Geschichte angucken, wie überhaupt das Patriarchat entstanden ist, sehen wir, dass davor die Gesellschaften ja so matriarchal organisiert waren. Das heißt, dass die Frauen vor allem im Mittelpunkt standen. Das war ein ganz anderes Zusammenleben und all diese Werte wurden halt versucht zu zerstören, um halt sowas wie Machtkolonialismus, Ausbeutung, Faschismus etc. zu etablieren. Und wir sind der festen Überzeugung, dass das nicht passiert, wenn Frauen sich wieder gemeinsam stärken und genau gegen diese Mentalität organisieren und damit auch diese ganzen Machtstrukturen wieder aufbrechen. Also es sind so sehr, sehr weite Ziele dieser Kampagne, aber sie legt quasi einen Grundstein für diese Kämpfe.
Vorhin hattet ihr auch einmal angesprochen, dass die mediale Berichterstattung über die aktuelle Situation im Nahen Osten unvollständig ist. Was fehlt in der medialen Berichterstattung über die aktuelle Situation im Nahen Osten?
Also es gibt natürlich bestimmte Kanäle, wo man Informationen kriegen kann. Aber wenn wir zum Beispiel beobachten, also in die großen Medien, die also für die Menschen zur Verfügung stehen, würde nicht über Gewalt gegen Frauen gesprochen, was gerade mit den Osten passiert. Also zum Beispiel die Schurke auch in Italien. Also ich habe nie in der letzten Zeit Nachrichten über die aktuelle Lage in Rojava oder mit den Osten gefunden. Weil es gibt natürlich eine krasse Verbindung zwischen Italien und der Türkei. Also ist auch keine politische Strategie, auch was gerade dort passiert, unsichtbar zu machen.
Gleichzeitig sind es ja auch vor allem politische Frauen, die ermordet werden. Und darüber findet eigentlich gar keine Berichterstattung statt. Und das zeigt eigentlich auch, wie wird die Situation ernst genommen, wer wird als Partner anerkannt und wer nicht. Also das Wort Kurdistan in den deutschen Medien zu finden, ist eigentlich auch sehr, sehr schwierig. Aber genau auch vor allem diese gezielte Hinrichtung von aktiven Politikerinnen. Also wir hatten das ja auch in Paris, wo 3 kurdische Frauen vom türkischen Geheimdienst ermordet wurden. Und dahinter auch die Aufklärung und so weiter findet einfach kaum statt. Oder es wird dann halt einmal erwähnt und danach taucht es irgendwie nicht mehr auf. Und es wird nicht in eine Beziehung zueinander gesetzt, weil Deutschland natürlich auch eine krasse Geschichte mit der Türkei hat. Sie verbündet sind seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Es ist ja auch eine Kontinuität, die sich aufweist und auch Deutschland ja die Waffen finanziert, mit denen Kriegen geführt werden. Und auch darüber findet eigentlich wenig Aufklärung statt. Also was ist auch die Rolle von Deutschland dabei, dass irgendwie gerade immer noch Kolonien vorhanden sind? Und darüber auch eine wirkliche Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, gefällt dem Staat natürlich auch nicht so gut. Und auch dann zu sehen, wie die Türkei und der IS zusammenarbeiten, wie dschihadistische Söldner gezielt auch in Rojava, aber auch in anderen Teilen Kurdistans Frauen vergewaltigen, ermorden und da versuchen, wieder ihre islamistische Herrschaft quasi herzustellen und auch ihre Politik zu fahren, die halt gegen jegliche Grundrechte und Grundwerte einer Frauenrevolution entsprechen. Also das ist wie eher so ein Racheakt, irgendwie so gefühlt, jetzt wieder die männliche Kultur und Herrschaft da zu etablieren, in dem, wo genau das Gegensätzliche vorhanden ist. Aber all das sind Sachen, die in den deutschen Medien auf jeden Fall keinen Platz finden. Und das beziehen wir schon auf die Beziehung eigentlich zwischen den Staaten. Und das verurteilen wir auch. Und das sehen wir auch in unserer Verantwortung dafür, eine Öffentlichkeit zu schaffen.
Diese Kampagne will auch erklären und fordern auch dieses Konzept von Feminiziden, das auch in die deutschen Medien also betrachtet wurde, als dass eine Frau ermordet wurde, nicht weil sie eine Frau war, sondern weil gab es damals private Probleme, was im Privat passiert ist oder das kulturelle Gründe hatte. Und was wir überhaupt nicht akzeptieren, ist, dass zum Beispiel von den deutschen Medien bestimmte Feminiziden so betrachtet wurden, weil dann das Risiko ist, dass eine rassistische
Mentalität
produziert. Genau, genau, ja. Und das wollen wir auch nicht. Ganz viele Menschen zum Beispiel wissen überhaupt nicht, was bedeutet Feminiziden. Also ist quasi ein relativ neues Konzept, also dem wir uns gerade befassen. Aber die Gesellschaft ist noch nie genug aufmerksam über solche Themen.
Ja, beziehungsweise sehen wir da, dass es so in den 70ern auch schon eine starke Bewegung gab, auch vor allem durch die lateinamerikanische Frauenbewegung, die irgendwie den Begriff Feminizid auch etabliert haben, weil sie gesagt haben, Femizid reicht nicht aus, sondern es muss die staatliche und strukturelle Gewalt dahinter sichtbar werden und deutlich werden, dass halt alle Sachen zusammenwirken und dass eine Kette von Gewalt ist quasi, wo dann der Feminizid am Ende steht, also die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Und das wird immer wieder so mundtot gemacht. Also wir sehen, es wird punktuell eine Aufmerksamkeit geschaffen und dann wird versucht, eine Befriedung quasi herzustellen, sodass das Thema wieder ein bisschen in Vergessenheit gerät und dann taucht es wieder irgendwo auf. Und das Ziel dieser Kampagne ist wirklich auch, diese Medienarbeit zu leisten, dass es halt nicht mehr in Vergessenheit gerät, sondern tagtäglich auf der Tagesordnung steht, bis wir uns davon befreit haben. Und das ist auf jeden Fall ein langer Prozess, aber ein Prozess, dem wir bereit sind anzugehen und auch dafür zu kämpfen.
Was meint ihr, sind die Gründe dafür, dass in der medialen Berichterstattung Feminizide gar nicht thematisiert werden?
Wenn wir das auf den kurdischen Kontext beziehen, sehen wir, dass die kurdische Freiheitsbewegung von der deutschen Bundesregierung sowie von ganz vielen anderen Bundesregierungen kriminalisiert wird, dass Aktivistinnen im Rahmen der kurdischen Freiheitsbewegung verfolgt werden, dass die versucht werden, unterdrückt zu werden. Und die kurdische Freiheitsbewegung ist tatsächlich auch eine Frauenbewegung. Es geht in erster Linie um die Geschlechterbefreiung. Es geht darum, dass gesagt wird, dass eine Gesellschaft nicht frei sein kann, wenn die Frau nicht befreit ist. Und das ist natürlich nochmal ein ganz neues Konzept, wenn man das in Kontext setzt mit nationalstaatlichen, patriarchalen Kontexten, in denen wir uns in der kapitalistischen Moderne bewegen. Und es ist nicht im Interesse von Bundesregierungen und der Politik, in der wir uns befinden, dass so Widerstandskämpfe und alternative Formen zum gesellschaftlichen Leben aufgebaut werden. Deshalb wird mit aller Kraft versucht, diese zu unterschlagen, jegliche Konzepte, die Nationalstaaten und den Kapitalismus gefährden, in Frage stellen. Und in dem Kontext wird über genau diese Feminizide, die in der Türkei passieren, also viele kurdische Aktivistinnen, politische Frauen, die Widerstand leisten, ermordet werden. Darüber wird nicht berichtet. weil man eben keinen Raum geben will und nicht möchte, dass in der breiten Gesellschaft ankommt, dass es alternative Gesellschaftssysteme gibt, die wir aufbauen können, die wir vor allem aufgrund der Frauenrevolution in der Hinsicht aufbauen können. Und das ist einfach was, was man so gut wie möglich irgendwie versucht, nicht so präsent da zu haben, weil das eben Machtpositionen und den Kapitalismus, der letztendlich auch vom Patriarchat profitiert und darauf aufgebaut ist, gefährdet. Und was man dazu auch noch sagen kann, wenn man das eben genau wieder so aus der Perspektive der Bundesregierung betrachtet, die Bundesregierung liefert extrem viele Waffen an die türkische Regierung. Und der Einmarsch in Rojava in Nordostsyrien, der im Oktober 2019 stattgefunden hat, der wurde zum Beispiel auch in erster Linie mit deutschen Panzern ausgeführt. Und Deutschland profitiert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen extrem von der Partnerschaft mit der Türkei. Da sind ganz viele wirtschaftliche Interessen auch letztendlich darin vertreten. Und man versucht dann aus deutscher Perspektive auch so gut es geht, die türkische Freundschaft nicht zu gefährden und schreckt dann eben auch davon zurück, zu adressieren, welche Politik die Türkei fährt gegenüber die kurdische Bevölkerung, indem man auch nicht adressiert, dass das, was in Rojava passiert ist, dass das eigentlich gegen das Völkergesetz geht und die Kriminalisierung eben der kurdischen Freiheitsbewegung im deutschen Kontext jetzt konkret basiert eben auch genau darauf. Man kriminalisiert die kurdischen Aktivistinnen und Aktivisten im deutschen Kontext eben, um der Türkei in der Hinsicht auch einen Gefallen zu tun. Und letztendlich kann man sagen, dass die deutsche Bundesregierung hier auch einfach nur als Marionette der türkischen Regierung fungiert. Und das ist ein weiterer Punkt, warum ganz viele Sachen hier in der Medienlandschaft überhaupt gar nicht präsent sind.
Das zeigt auch wieder eine Kontinuität auf. Also in Deutschland ist ja die kurdische Arbeiterinnenpartei seit 1993 quasi verboten, also darf nicht öffentlich auftreten und wird ganz klar als Terrororganisation bezeichnet, also die PKK. Und wir sehen, 1999 wurde der Vorsitzende Abdullah Öcalan der kurdischen Freiheitsbewegung durch einen Komplott festgenommen, an dem viele unterschiedliche Staaten mitgewirkt haben und quasi entführt. Und auf einer Gefängnisinsel ist er seitdem gefangen unter krassen Isolationsbedingungen. Und wir sehen, dass Deutschland quasi schon vor dieser Festnahme angefangen hat, diese Bewegung auch zu kriminalisieren. Und ohne diesen Vordenker Abdullah Öcalan wäre auch die Revolution und die Frauenrevolution, so wie wir sie heute sehen, nicht möglich gewesen. Und es wird ganz klar auch der Fokus auf ihn gelegt. Also es dürfen in Deutschland also eigentlich keine Bilder gezeigt werden. Es ist ein großer Kampf quasi dafür zu sorgen, dass man auch an ihn erinnert und ihn zeigt und dass er lebt und dass er halt unter krassen Bedingungen lebt seit 1999. Und da spielt Deutschland auf jeden Fall auch der Türkei ganz klar in die Hände und unterstützt diese Kriminalisierung, weil auch dieser Staat Angst hat, dass sich Alternativen durchsetzen, die auf menschlichen Werten beruht, weil das auf jeden Fall den Kapitalismus in Gefahr bringt.
Diese Ideen sind sehr gefährlich. Norddeutschland aber kollaborierte mit der Türkei auch die Italien. Und diese quasi Kriminalisierung wurde nicht nur von Deutschland gefordert, sondern auch aus Italien. Von Italien wurde das also gefordert und zeigt auch eine krasse Kontradiktion, weil zum Beispiel die kurdische Fraueneinheit und die kurdische auch Männereinheit, YPG und YPJ, wurden sehr klar applaudiert, als sie gegen Daesh gekämpft haben. Aber zum Beispiel eine krasse Paradox, zum Beispiel in Italien, das gerade passiert ist, dass zum Beispiel eine Frau hat sich in die Fraueneinheitsbewegung sich engagiert, die zurück nach Italien gekommen ist in 2018. Edgarda Marcucci wurde verurteilt, weil sie gelernt hat, die Waffen zu nutzen. Und natürlich ist das klar, das braucht man nicht nach Kurdistan zu gehen, um die Waffen zu nutzen. Aber was für die italienische Gerichte, was gefährlich ist, sind die Ideen, die stehen, also hinter die Fraueneinheitsbewegung. Okay, dass eine andere Gesellschaft möglich ist. Das ist der Punkt. Und es ist krass, dass sie als einzige Frau, die nach Rojava war, mit anderen vier Männern, war sie und ist die einzige, die als gefährliche Mensch also verurteilt wurde. Und das zeigte, wie Europa, wie krass dieser Paradox ist. Also, dass gleichzeitig diese Menschen haben gegen ISIS gekämpft, aber trotzdem wurden dann Verurteilte als gefährliche Menschen.
Also auch in Deutschland wird versucht, diese Leute zu kriminalisieren, die in den Reihen von YPG und YPG gekämpft haben. Und auch da wird versucht, so Terrorismusverfahren einzuleiten, die bisher aber immer wieder eingestellt wurden. Also bisher gab es da auf der juristischen Ebene keinen Erfolg für den Staat, weil es liegt quasi auf der Hand, dass das keine Terrororganisation ist, sondern dass diese Leute sich in einem Krieg befinden und dass es eine legitime Selbstverteidigung ist. Und wenn wir uns das aber anschauen, auch in diesem Staat, was als Terroristin, Terrorist erklärt wird und dass da demgegenüber quasi auch der sogenannte Islamische Staat steht, sind es Sachen, die wir nicht dulden und wofür wir kämpfen werden, dass es niemals auf eine Ebene gestellt wird, weil das eine steht für die Menschlichkeit und das andere steht für Vergewaltigung, Tod, Männergewalt und vieles weitere, Folterungen etc. Es gibt unfassbar viele Geschichten von Frauen, die unter diesem System so krass leiden, ermordet wurden, verbrannt wurden, gefoltert wurden, hingerichtet wurden. Und wir fragen uns, wie paradox kann ein Staat sein, sowas auf eine Ebene zu stellen? Und das sind diese Gründe, warum wir tagtäglich dafür kämpfen, weil wir es nicht akzeptieren werden, dass Kämpfe für die Menschlichkeit und für das Leben mit so einem barbarischen System auf eine Ebene gestellt werden.
Wie können sich denn unsere ZuhörerInnen an der Kampagne beteiligen, euch unterstützen und mit euch gemeinsam kämpfen?
Also gerade in dieser Phase ist es ja vor allem über die Unterschriften. Man kann sich die Sachen online runterladen und quasi selbst aktiv werden. Man kann den Link an alle Freundinnen, Arbeitskolleginnen, Familie und darüber hinaus weiterschicken, kurze Videobotschaften aufnehmen, warum man diese Kampagne unterstützt. Wir freuen uns über viele unterschiedliche Gesichter und Stimmen, die quasi für diese Frauen, die ihre Stimmen auch nicht mehr erheben können, zu erheben und freuen uns da auch über eine Vielfalt an Menschen. Aber auch wenn Kontakte zu Medien oder öffentlichen Personen vorhanden sind, auch die mit einzunehmen, damit wir wirklich eine große Öffentlichkeit schaffen auf unterschiedlichen Ebenen. Und das sind gerade auf jeden Fall so Punkte, die während Corona, Corona-konform gemacht werden können. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn sich neue Gruppen bilden, die irgendwie so eine Selbstverteidigung auf vielen unterschiedlichen Ebenen voranbringen und zu merken, wie stark eine gemeinsame Frauenorganisierung sein kann für die eigene Persönlichkeit, aber auch für die gesamte Gesellschaft, weil wir glauben, dass wir einen großen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben können und sie dadurch auch von patriarchalen Strukturen befreien können. Aber dafür müssen wir uns zusammenschließen und nicht in einem Konkurrenzdenken untereinander verhaften.
Und sonst freuen wir uns natürlich auch, wenn uns Menschen anschreiben, Menschen, also Einzelpersonen oder auch Gruppen, die Lust haben auf Aktionen mit uns, die Lust haben, mit uns was auf die Beine zu stellen, gerne über die E-Mail-Adresse uns kontaktieren oder über unseren Instagram-Kanal. Wir freuen uns natürlich auch, je mehr Frauen wir mobilisieren können, desto stärker sind wir alle und desto schöner wird unsere Zusammenarbeit.
Ja, und darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch, wenn Männer, männliche Freunde die Kampagne unterstützen und auch aktiv werden beim Unterschriften sammeln, weil wir auch glauben, dass auch diese Menschen sich freuen, wenn sie vom Patriarchat befreit sind, weil wir letztendlich alle unter diesen Strukturen leiden, alle auf unterschiedliche Art und Weise. Aber genau, sie sind auf jeden Fall alle herzlich willkommen, bei der Kampagne mitzumachen. Und wir freuen uns darüber hinaus auch über unterschiedliche Aktionen, also auch Performance im öffentlichen Raum mit Abstand und Maske sind auf jeden Fall auch möglich. Aber auch Informationsveranstaltungen, da sind wir für alles offen.
Nächste Samstag bei Tempelhofer Feld um 14 Uhr sammeln wir Unterschriften, laden alle unsere Freunde, Menschen dort zu kommen, wenn auch noch mehr Info darüber kriegen möchten, stehen wir dort zur Verfügung. 30. Januar, 14 Uhr, Tempelhofer Feld.
In Berlin. Aber darüber hinaus wird es auch am 14.02., dem Valentinstag, einen Aktionstag geben, weil genau der Valentinstag für uns auch geprägt ist von natürlich einer romantischen Liebesvorstellung, wo ganz viele traditionelle Familienbilder auch reproduziert werden und die Gewalt, die in diesen romantischen Beziehungen passiert, einfach nicht sichtbar wird oder einfach auch verschwiegen wird, um das auch aufzubrechen und zu sagen, wir nehmen uns den Valentinstag zurück und zeigen, was ist für uns eine Liebe untereinander und dass die Liebe unter den Frauen die stärkste Liebe ist, die es gibt und dass wir damit eine Veränderung schaffen werden. Und in Berlin wird es da auch eine Demonstration an dem Tag geben zu Rache am Patriarchat, wo wir auch einen Blog mit Feminiziden machen werden, um wirklich dafür zu sorgen, dass diese Frauen, die ihr Leben verloren haben unter diesem Patriarchat, nicht vergessen zu lassen, ja, ihnen zu gedenken und sie immer bei uns zu haben und dafür zu sorgen, dass sie in die Geschichtsbücher gehen, weil keine Frau ist umsonst gestorben. Und wir sehen es in unserer Verantwortung, auch für diese Frauen weiter zu kämpfen und freuen uns, wenn auch in jeglichen anderen Städten Aktionen passieren, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren können oder auch Online-Veranstaltungen an dem Tag gemacht werden, einfach um auf unterschiedlichen Ebenen eine Bewusstseinsarbeit zu leisten.
Habt ihr noch Abschlussworte, die ihr an unsere HörerInnen richten wollt?
Diese Zitate, also von Abdullah Öcalan: Es gibt keine freie Gesellschaft, ohne dass die Frauen frei sind. Also ist für mich unglaublich wichtig, den Kern von dieser Bewegung.
Wir glauben, der Widerstand liegt da, wo er organisiert wird und dass wir Frauen eine zentrale Rolle dabei haben. Auch wenn wir Betroffene sind, sind wir genauso Widerständige und wir dürfen alle unsere widerständige Geschichte nicht vergessen und die Stärke in uns selbst müssen wir finden und wir werden viele Kämpfe führen, aber letztendlich werden wir eine Befreiung aller anstreben für eine Welt ohne Kolonialismus, Faschismus, Patriarchat und Nationalismus und hoffen auch damit, viele Sachen aufbrechen zu können und sehen diese Kampagne als einen Grundstein dafür, dass Frauen frei leben können und damit die Gesellschaft frei leben kann.